Ich werde heute mal nicht mit einem Bibeltext beginnen, sondern mit einer Geschichte. Kann ich bitte die erste Folie haben? Mein Thema, jeder ist seines Glückes Schmied, war ja am Anfang schon mal zu lesen, aber ich habe mir erlaubt, dieses Sprichwort ein bisschen zu ergänzen. Aber nicht jeder Schmied ist glücklich. Das soll so ein bisschen die Problematik aufzeigen. Jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied ist glücklich. Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm: Herr, meine Zeit ist um. Nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter. Gebt mir meinen Lohn. Da der Herr mit Hans zufrieden war, gab er ihm ein Stück Gold, das so groß wie dessen Kopf war. Auf seinem Weg begegnete Hans ein Reiter. Und da ihm der Fußmarsch mit dem schweren Goldklumpen sehr schwer wurde, tauschte er das Gold gegen das Pferd. Als er ein Stück geritten war, geschah es jedoch, dass das Pferd ihn abwarf. Da kam ein Bauer mit einer Kuh des Weges, und weil Hans das Pferd nun leid war, tauschte er es gegen die Kuh. Als er nun nach längerem Weg Durst bekam, wollte Hans seine Kuh melken. Da er sich aber sehr ungeschickt anstellte, gab die Kuh keine Tropfen Milch, sondern versetzte Hans mit ihren Hinterfüßen einen ordentlichen Tritt. Da kam ein Metzger mit einem Schwein, und so tauschte Hans die Kuh gegen das Schwein und war sehr glücklich über den guten Tausch. Hernach tauschte er sein Schwein gegen eine Gans ein und dann wieder die Gans gegen einen Witzstein, da ihm ein Scherenschleifer weismachte, dass man als Scherenschleifer viel Geld verdienen konnte. Als er zu einem Brunnen kam und an ihm trinken wollte, fiel ihm unversehens der Stein hinein. Ist ein bisschen dunkel, aber wenn man sich anstrengt, kann man das sehen. Diesen Wettstein, diesen Schleifstein, also nicht so ein kleines Ding, sondern ein richtig großer Schleifstein. Er fiel in den Brunnen, sank unter das Wasser und weg war er. Aber da der Stein dem Hans beim Gehen so schwer geworden war, dankte er Gott, dass er ihn auch von dieser Last befreit hatte und ging mit leichtem Herzen davon und frei von aller Last heim zu seiner Mutter. Der ist glücklich gewesen, der Hans. Aber es gibt noch andere Bilder zum Glück. Ich habe da mal eins mitgebracht, habe ich gefunden im Internet. Sitzen zwei auf der Bank, der eine gut situiert, der andere weniger. Und der gut situierte sagt zu dem Penner: Sie, glücklicher Mann, haben kein Geld. Er hat natürlich in der Finanzkrise alles verloren. Oder diese beiden: Keiner meiner Klassenkameraden hat sie was gebracht. Alle müssen arbeiten. Es kommt immer auf den Blickpunkt des Betrachters an. So, kannst du die Bilder mal ausmachen? Ja, Hans und Glück, eine seltsame Geschichte. Ein altes Märchen, jeder oder fast jeder kennt es, und doch ist es nur ganz schwer einzuordnen. Geht es dem Hans nun am Ende gut oder geht es ihm schlecht? Rein wirtschaftlich betrachtet ist er natürlich der große Loser. Hat er doch alles, ja buchstäblich alles verloren. Der Lohn langer Jahre Arbeit liegt auf dem Grunde des Brunnens. Und doch kommt er freudestrahlend und voller Glück nach Hause. Glück, was ist das? In der letzten Zeit hatte ich 2 Anstöße, um über dieses Thema nachzudenken. Zum ersten bekam ich zu Weihnachten ein Buch geschenkt von Eckhard von Hirschhausen, Glück kommt selten allein. Ein ganz interessantes Buch, empfehle ich jedem zu lesen. Der Autor lässt sich in diesem Buch sehr lustig darüber aus, was ist Glück, wie kann man es definieren, und er gibt auch einige Vorschläge, wie man sein Glück machen kann. Das war der erste Anstoß. Den zweiten Anstoß, den hatte ich hier im Gottesdienst erlebt. Ich sitze ja meistens da hinten auf der rechten Seite. Und seitdem wir die neuen Fenster haben, kann man da rausgucken. Das soll man ja normalerweise nicht machen. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ab und zu tue ich es dann doch. Und da konnte ich eine Szene beobachten, und zwar so schräg gegenüber einer unserer Nachbarn, der hat eine schöne weiße Katze. Und diese schöne weiße Katze, die sitzt sonntags morgens öfters, ich habe das also öfters beobachtet. Vielleicht sitzt sie heute auch wieder da. Die sitzt öfters auf einem Pfosten vor dem Haus. Und es dauert nicht lange, da kommt das Herrchen von der Katze, hat eine Bürste in der Hand und bürstet der Katze das Fell. Das geht so eine halbe Stunde. Fast eine Predigt lang, ja. Aber ich gucke natürlich die halbe Stunde nicht nur raus. Ne? Aber hin und wieder ist mein Blick dann doch abgelenkt. Und die haben das beide richtig genossen. Die Katze, die hat sich gestreckt, die ist so richtig dieser Bürste entgegengekommen. Und das Herrchen mit einer Inbrunst hat er seine Katze da gebürstet. War toll. Und wie gesagt, das war also an verschiedenen Sonntagen. Und ich habe einfach mal daraus geschlossen, dass das bei diesen beiden ein festes Ritual ist. Und dass es vielleicht heute auch wieder so ist. Und mir kam, als ich das beobachtet habe, der völlig abwegige, in Anführungsstrichen, und auch ketzerische Gedanke, wer wohl in diesem Augenblick der Glücklichere ist. Ich konnte diesen Gedanken nicht unterdrücken, kam einfach, ich musste überlegen, wer ist in diesem Moment der Glücklichere? Die Katze, das Herrchen oder ich im Gottesdienst? Ich muss mich ja auch mit einbeziehen. Ne? Aber ich habe das erstmal beiseite geschoben, nahm mir aber vor, später diese Gedanken zu vertiefen. Zumal ich den Eindruck hatte, den beiden da draußen ging es ja wirklich super gut. Und ob das vielleicht doch für Sonntagmorgens mal eine alternative Beschäftigung wäre. Beim Recherchieren fiel mir aber sehr schnell auf, dass das gar nicht so einfach war mit dem Glück. Ich nahm meine Konkordanz zur Hand, immer das Erste, wenn ich was in der Bibel suche. Und ich stellte fest, dass die Begriffe Glück und glücklich, du hast Glück gehabt, dass du eine Stelle gefunden hast, dass die Begriffe Glück und glücklich in der Bibel total unterrepräsentiert sind. Man findet es ganz wenig. Ja gut, ich gehe halt von Luther aus, der ist halt meine, aber da kommen wir später noch drauf. Ne? Also meine Konkordanz hat es vielleicht Glück 5 oder 6 Mal und glücklich sein auch relativ wenig. Und was verblüffend ist, diese ganzen Stellen sind ausschließlich im Alten Testament. Hängt sicher mit der Sprache zusammen, mit der Übersetzung. Aber ich dachte, ich finde da jetzt den Bond des Glücks da drin, aber dem war nicht so. In der Bergpredigt kommt das Wort Glück nicht vor. Da kommt das Wort selig vor. Und das ist ein ganz kleiner, aber doch wesentlicher Unterschied. Heute wird es oft mit Glück übersetzt, aber das trifft nicht den Kern der Sache. Ja, das ist irgendwie in einem ganz krassen Gegensatz zu dem, was so in den Medien und in der Öffentlichkeit geschieht. Da springt einem das Glück ja nur so entgegen. Das Streben nach Glück, das Erleben von Glücksmomenten, ist eine treibende Kraft in unserem Leben. Hinter vielen Werbebotschaften steht das Versprechen von Glück. Putz deine Zähne mit Colgate und du wärst glücklich. War ein bisschen platt ausgedrückt. Das hat sich auch in vielen Sprichworten und Redewendungen niedergeschlagen. Ich habe mal recherchiert, das ist nur ein Platz von 3 oder 4 Sprichwörter zum Thema Glück. Ich lese mal eins vor. Das Glück ist ein Vögelein, man meint, man hat es schon und wie man es will fangen, da fliegt es davon. Oder das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Das ist die Bandbreite von Sprichwörtern zum Thema Glück. Millionen Menschen setzen allwöchentlich auf ihr Glück und hoffen auf den großen Gewinn im Lotto. Und weil unser Staat gemerkt hat, dass man damit gutes Geld verdienen kann, gibt es ein staatliches Glücksspielmonopol. Alle Aktionen, die zum Thema Glücksspiel laufen, fallen unter dieses Glücksspielmonopol. Und auch die Spielcasinos. Die heißen dann staatliche Spielbank. Wenn man nach Bad Dürkheim geht oder an andere große Spielbanken, da steht oben drüber staatliche Spielbank. Und auf der anderen Seite ist dann die Spielsucht eine Krankheit, die sehr kostspielig auf Kosten der Allgemeinheit therapiert wird. Die Suche nach dem Eldorado, nach dem Goldland, die Hoffnung auf eine reiche Goldader, nach einem riesigen Diamanten, hat vielen Tausenden im Laufe der Geschichte Leid, Elend und den Tod gebracht. Nur wenigen war das Glück vergönnt und sie sind dadurch reich geworden. Doch Glück nur auf materielle Aspekte zu beschränken, wäre falsch. Glückliche Ehe, glückliche Familien, Selbstverwirklichung sind das Erstrebenswerteste für viele Menschen. Schwierig wird es nur dann, wenn man den Einzelnen fragt, was er sich denn unter Glück vorstellt. Die griffige Vokabel Glück wird von jedem etwas anders definiert und ist nicht so ohne weiteres in Worte zu fassen. Eines aber wird deutlich: Glück ist ein Gefühl, hängt damit zusammen, wie der Einzelne etwas empfindet. Sicher, es gibt äußere Merkmale, die man mit Glück in Verbindung bringt. Reichtum, Schönheit, Erfolg, die Gesundheit, Anerkennung im Beruf und noch viele, viele andere Dinge, die man alles unter diesem Begriff Glück finden kann. Aber das sind ja alles keine absoluten Größen. Und der Grad des persönlichen Glücksempfindens ist sehr unterschiedlich. Wir haben es ja gesehen bei Hans im Glück mit einem Klumpen Gold, so groß wie ein Kopf, also ein wirklicher Schatz, hat es angefangen und geendet hat es mit nichts und trotzdem war er glücklich. Vielleicht hilft es uns ein wenig weiter, wenn wir unterscheiden zwischen Glück haben und Glück empfinden. Glück haben, das heißt, durch einen Zufall begünstigt sein, einen Vorteil zu erhalten, das zufällige Glück, etwa im Lotto, beim Glücksspiel, am Supermarkt an der richtigen Kasse zu stehen oder gerade noch mal von einer unangenehmen Sache davongekommen zu sein. Die Jagd nach diesem Glück bestimmt das Leben vieler Menschen, ist aber leider fast nie von Erfolg gekrönt. Unter Glück stellen wir uns doch etwas ganz anderes vor. Was wir möchten, ist Glück empfinden. Und hierbei geht es um ein Gefühl oder einen Zustand, in dem sich eine Person befindet. Und der Zustand, der sich auszeichnet durch ein allgemeines Wohlbefinden. Wenn ich mich allgemein gesprochen wohlfühle, wenn es mir gut geht, dann fühle ich mich glücklich. Aber das ist nur ganz schwer an objektiven Tatsachen festzumachen, sondern das ist vielmehr das subjektive Erleben der betreffenden Person. Die Glücksforscher, solche gibt es und zwar nicht wenige, die sprechen hier von einem subjektiven Wohlempfinden. Und das Ganze kann nun ein kurzer Glücksmoment sein, etwa gut essen, mit Freunden zusammen sein oder eine wichtige Sache zu einem guten Ende bringen. Es kann aber auch ein dauerhaftes Gefühl sein, im Glück zu leben, ganz allgemein mit dem Leben zufrieden sein. Also wäre die Frage, die wir uns stellen, nicht Glück gehabt, sondern bist du glücklich? Natürlich wird diese Frage in Umfragen vielfach gestellt. Und bei den Antworten auf diese Frage wird genauso gelogen wie bei der Frage nach dem Einkommen. Kaum einer wird bei einer solchen Umfrage zugeben, dass er unglücklich ist. Genauso wie kaum einer sagt, was er verdient. Das ist wirklich ein Phänomen und ist wissenschaftlich belegt. Es gibt ganze Regalmeter von Büchern und Ratgebern, die sich mit diesem Problem befassen und leider keine schlüssige Antwort bieten. Das Problematische ist ja schon die Frage, woran mache ich mein Glück fest? Was ist der Maßstab für ein glückliches Leben? Schon die Beschäftigung mit dieser Frage ist kontraproduktiv. Denn wenn ich darüber nachsinne, was macht mich glücklich, und wenn ich feststelle, das fehlt mir und das fehlt mir und das fehlt mir, bin ich schon unglücklich. Ich komme in Stress und Stress ist der Glückskiller Nummer eins. Unser Hans im Glück ist ja ein wahrhaftiger Glückspilz. Er kann allen Umständen, in die er gerät, etwas Positives abgewinnen, wo ein anderer schon am Schicksal verzweifelt wäre. Es gibt ein für mich sehr schönes Buch in der Bibel, im Alten Testament. Das ist der Prediger. Und dort stellt Salomon fest, alles ist eitel. Nichts hat Bestand und alles hat seine Zeit. Wachsen, gedeihen, leben, lieben, Trauer, Trennung und Tod. Die Jagd nach dem Glück ist eitel und vergänglich. Wenn das Gegenteil von Glück haben Unglück ist oder Pech, dann ist das Gegenteil von glücklich sein unglücklich sein. Das äußert sich oft in Niedergeschlagenheit, in Depressionen, in Lebensunlust und dass man sich andauernd um etwas sorgt. Der weitaus größere Teil der Menschen ist in diesem Sinne nicht glücklich, sondern unglücklich. Jesus weiß das und er hat uns in seinem Wort eine Gegenstrategie aufgezeigt. Er will nicht, dass wir unglücklich sind und dass Sorgen unser Denken bestimmt. Ich lese dazu einige Verse aus der Bergpredigt. Vorhin habt ihr mir das ja schon souffliert, aus Matthäus 6. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Die Bergpredigt ist nun kein hochgestochenes theologisches Manifest. So quasi eine Erklärung von Jesus, wie es im Glauben funktioniert. In der Bergpredigt spricht Jesus zum Volk, zu Menschen wie du und ich. Und entsprechend lebensnah sind auch seine Aussagen. Jesus weiß genau, was seine Zuhörer bewegt und umtreibt und was sie davon abhält, ein erfülltes Leben zu leben. Die Sorge um das tägliche Auskommen und der Wunsch nach einem Leben in Glück und Zufriedenheit liegt den meisten am Herzen. Und wenn wir ehrlich sind, geht es uns doch heute nicht anders. Sicher haben sich die Maßstäbe etwas verschoben und die Ansprüche sind gestiegen. Wir leben nicht, oder die meisten von uns, nicht am Existenzminimum. Ja, unsere Ansprüche sind natürlich heute etwas höher, aber gemessen an dem, was bei uns normal ist, haben wir natürlich auch unsere Sorgen und unsere Nöte und wir überlegen, wie sieht es mit meinem Arbeitsplatz aus, wie ist es mit meinen Kindern, wie kann ich mein Leben meistern. Also vielleicht mit etwas anderen Vorzeichen, aber im Grunde genommen geht es uns heute genauso wie den Menschen damals, zu denen Jesus in der Bergpredigt sprach. Wer ist schon zufrieden mit dem, was er hat? Jesus zeigt großes Verständnis für die Sorgen seiner Zuhörer. Er kennt sie und er weist sie auch nicht als unberechtigt zurück. Aber Jesus ist auf der anderen Seite auch kein Bauernfänger, der versucht, mit billigen Versprechungen die Menschen bei der Stange zu halten. Wäre ja recht einfach, den Leuten nach dem Maul zu sprechen, wie man so im Sprichwort sagt, ne, um einfach die Sympathie auf seine Seite zu ziehen. Viele machen das, aber Jesus ist kein Bauernfänger. Jesus verspricht kein Schlaraffenland und auch kein Leben im Wohlstand. Sein Rat ist ein gänzlich anderer. Er sagt, bildlich gesprochen, macht euren Kopf frei und konzentriert euch auf das Wesentliche. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich habe ein schönes Bild gefunden. Patrick, kannst du uns das mal zeigen? Hier nochmal ein Bild, wie Glück, das Wort Glück, in verschiedenen Sprachen mehrere Bedeutungen hat. Bei uns gibt es das Wort Glück und in den verschiedenen Sprachen gibt es sehr unterschiedliche Begriffe für das Glück haben, für den Glücksmoment und für ein andauerndes Leben im Glück. Also andere Sprachen haben es einfacher, die können unterscheiden, weil sie für diese unterschiedlichen Umstände auch unterschiedliche Worte haben. Wir tun uns da etwas schwerer. So, das nächste Bild. Ja, es ist ein Fahrzeug in einem Entwicklungsland, sage ich mal, nicht gerade das Modernste, was man sich vorstellen kann. Was auffällt bei dem Auto, oben drüber, über der Fahrerkabine, da ist ein Spruchband. Und da steht, God first. God first. Gott zuerst. Und das drückt es aus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. God first. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so in eurem Alltagsleben, ob das auch bei euch ein bestimmender Faktor ist. Kommt Gott zuerst? Oder was kommt zuerst? Jesus setzt eine ganz neue Priorität. Nicht unser eigenes Wohl und Wehe soll im Zentrum unseres Tun und Handels stehen, sondern das Reich Gottes. Trachten, ein altmodisches Wort, das bedeutet anstreben, darauf hinarbeiten, etwas erreichen wollen. Nicht so nebenher, sondern mit allem Einsatz. Und das zuallererst. Ganz oben auf der To-Do-Liste. Das Reich Gottes. Damit ist einmal ein Blick in die Zukunft gemacht, wenn Jesus wiederkommt. Daran sollen wir Anteil haben, wenn er wiederkommt. Jesus möchte uns in seinem Reich dabei haben. Das ist der wahre Schatz, den wir haben dürfen. Kein noch so dickes Bankkonto oder tolles Haus oder schickes Auto. Denn, das wissen wir alle, das letzte Hemd hat keine Taschen. Bitte nicht falsch verstehen. Gott hat nichts gegen diese Annehmlichkeiten. Gott neidet uns nicht Geld oder Haus oder Auto. Sie dürfen uns nur nicht den Weg auf das Wesentliche verstellen. Gott first. Das Reich Gottes hat aber auch eine gegenwärtige Dimension. Nicht nur der Blick in die Zukunft, in das Reich Gottes, wenn Jesus wiederkommt, sondern auch eine gegenwärtige Dimension. Wir sind sein Reich und in uns und durch uns will Jesus wirken und seine Friedensherrschaft aufbauen. Bist du dir dessen bewusst, dass du ein Teil des Reiches Gottes hier auf Erden bist? Im Psalm 37, Vers 4 steht, habe Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Dieser Psalm 37 ist bei Luther überschrieben, das scheinbare Glück der Gottlosen. Es ist ein sehr lesenswerter Psalm. Hier wird deutlich aufgezeigt, wonach es sich nicht lohnt zu jagen. Und dass all dieses Glück ein scheinbares Glück ist. Der Psalm 37. Und Paulus schreibt in Römer 14, im Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. So könnte ich Glück beschreiben. Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das alles macht sich auf dem Papier gut. Wie ein Rezept. Man nehme und alles gelingt. Wenn es doch nur so einfach wäre. Unser Vers ist vielmehr eine ganz große Herausforderung. Es sind doch zunächst einmal Barrieren in unserem Kopf zu überwinden. Ist Jesu Rat doch so ganz anders, als wie wir es schon mit unserer Muttermilch eingesogen haben? Und stellt er doch die übliche Denkweise auf den Kopf? Als Menschen denken wir, zumindest viele und ich manchmal auch, erst komme ich und dann komme ich und dann komme ich und dann kommt mal eine ganze Zeit lang gar nichts. Und dann werden wir sehen, was dann kommt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Könnte es sein, dass dann ein ganz anderes Denken und Fühlen in uns Raum gewinnt? Ich lese uns einen Vers aus Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Ich habe vorhin einen Zettel bekommen, da steht drauf, die Liebe ist die höchste Form des Glücks. Da ist uns wieder begegnet. Je mehr diese Dinge in uns wachsen, je mehr der Geist Gottes in uns Raum hat, umso mehr treten unsere eigenen Wünsche und Begierden in den Hintergrund. Ich gebe zu, ich habe da auch sehr viele Defizite, aber ich möchte mich von diesen Vers herausfordern lassen. Und ich möchte im Sinne dieses Verses ein glückliches Leben leben. Gehst du mit? Ich habe am Anfang einen Spruch gehabt, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied ist glücklich. Ich möchte an das Ende meiner Predigt noch einen Spruch stellen von Marc Aurel. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Wenn deine Gedanken dunkel sind, wenn sie trübe sind, dann wird deine Seele auch trübe und dunkel werden. Wenn deine Gedanken hell sind und froh, wenn sie von Liebe und Freude und Friede geprägt sind, dann wird deine Seele hell werden. Und das merken die anderen. Und dann wirst du Glück erleben. Amen.